Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Radio 1 Talk Radio mit dem Roger Schawinski und dem Marc Jäcki. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Mittwoch, 20. April, es ist 3 ab 10. Roger, du hast heute Morgen in deiner Kolumne gesagt, es sei eine Wende in diesem Krieg, es gäbe jetzt eine entscheidende Phase.
Ja, es ist eine entscheidende Schlacht im Gang. Auf der einen Seite ein ehemaliger, mit allen Wasser gewaschenen KGB-Offizier, wo eine gnadenlose Blutspur gezogen hat, von Tschetschenien über Georgien und Syrien bis in Donbass in der Ukraine. Auf der anderen Seite ein ehemaliger Komiker und zwei ehemalige Boxer, wo der gewaltigen Angriff gegen ein ganzes Volk, dem offen die Verdichtung angedroht worden ist, abwehren müssen. Und all das mit hochtechnischen Waffen mitten in Europa vom 21. Jahrhundert. Und wir im Westen schauen dem an der Seitenlinie zu und das ohne richtig eingreifen zu können. Und zwar aus Angst vor einem Atomkrieg, etwas, wo wir alle als längst überwunden eingeschätzt haben. Wie wird das ausgehen? Was wird noch was passieren? Darüber müssen wir uns möglichst gut informieren und das machen wir bei Radio 1 exklusiv im Tagradio nach 146 Sendungen zum Thema Corona seit Wochen mit Fakten und Einschätzungen zum Krieg in der Ukraine. Man kann sich auch da persönlich einbringen und wenn das für viele wohl nicht sehr leicht ist, auch bei dem Thema kann man Meinungen abgeben oder Fragen stellen. Unsere Nummer 0842 01 01 01.
Auf Radio 1 am heutigen Mittwoch, 20. April, mit dem Radio 1-Chef Roger Schawinski. Und unser erster Gesprächsgast ist Dr. Michael Olschanski. Er ist Militärhistoriker und Dozent an der Militärakademie von der ETH Zürich. Guten Tag.
Guten Morgen miteinander. Guten Morgen zum
Morgen. Grüezi, Herr Olschanski. Wie sieht die Situation militärisch an diesem heutigen Morgen aus, gemäss Ihren Informationen?
Ja, also wir wissen, dass der russische Grossangriff jetzt offenbar angefangen hat, konkret in der Nacht auf gestern Dienstag. Die Frage stellt sich mir momentan, in welchem eigentlichen Stadium sich der Angriff genau befindet. Da ist es schwierig, eigentlich ganz gute Informationen überzukommen. Wir haben ja auch kaum Bilder. Momentan sieht es für mich noch nicht so aus, als ob die ganz grossen, erwarteten Angriffsbewegungen von der russischen Bodentruppe schon angefangen haben. Wir haben vor allem Informationen und Meldungen über starken Beschuss von ukrainischen Stellungen, von ukrainischen Infrastrukturen, auch im Hinterland, mit Abstandswaffen und Artillerie. Und mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn das auch noch einige Tage so bleibt.
Aber man muss ja davon ausgehen, dass es ein anderer Krieg wird sein, dass man nicht mehr kann mit diesen Waffen wie Javelin und Stinger, wo das Shoulderheld sind, wo man kann Panzer oder Flugzeuge abschiessen kann, weil das so offene Felder sind, über x Kilometer etc., dass man da stärkere Waffen muss haben, nachdem ja der Herr Zelensky seit längerem ruft. Wissen Sie, was von dem schon eingetroffen ist, wo an der Front ist?
Also ganz genau weiss ich es nicht. Da können auch letztlich die Nachrichtendienste, die nicht direkt involviert sind, nur spekulieren. Man geht jetzt davon aus, dass ukrainische Kaderoffizier, Unteroffizier beispielsweise an westlicher Artillerie ausgebildet werden, die geliefert werden sollte. Das Ganze ist aber noch nicht im grossen Ausmaß vor Ort. Man muss aber sehen, dass die ukrainischen Truppen ja eben, auf das weisen wir immer wieder hin, in dieser Donbass-Region faktisch eben, das ist das, was wir im Westen so lange nicht zur Kenntnis genommen haben, eigentlich seit 2014 in einem Kriegszustand sich befindet. Die Truppen dort gelten als sehr gut, sie sind massiv eingegraben, haben sich massiv können befestigen in dieser ganzen Zeit. Das gibt ihnen schon mal jetzt auch einfach eine starke Verteidigungsposition. Natürlich profitieren sie davon, wenn die westlichen Waffen jetzt je schneller, je besser. Aber sie sind an sich gut vorbereitet. Und darum meine ich eben auch, können sich die russischen Truppen wiederum jetzt das nicht einfach leisten, kopflos gegen die Verteidigungsstellungen anzurennen. Sie müssen jetzt eine gewisse Zeit eigentlich versuchen, mit für die ukrainische Position einfach abzunutzen, um dann irgendwo mal den schwachen Punkt zu finden und einen Durchbruch zu probieren. Ich rechne mit dem aber noch nicht unmittelbar heute Nachmittag, morgen oder übermorgen. Das wird noch ein bisschen dauern.
Aber die Front ist ja unglaublich gross, ich glaube 500 Kilometer von Nord nach Süd. Wie so etwas zu verteidigen? Haben da die Ukraine dann genügend Truppen und genügend Material?
Die Ukraine, man sagt momentan, sind ungefähr 10 Brigaden in dem Frontbogen. Wie gesagt, sie sind vorbereitet. Das ist eigentlich jetzt der Krieg, womit sie ein Stück weit auch gerechnet haben. Und sie sind immer erhöht, das darf man einfach nicht vergessen. Und jetzt, Sie sagen das sehr richtig, der Frontbogen ist sehr lang, gegen 500 Kilometer. Ich glaube, wir haben in der Schweiz eigentlich immer noch nicht so die richtigen geografischen Dimensionen von dem Raum auf dem Radar. Wissen Sie, wenn man die Städte, die jetzt so aufpoppen, die nehmen, die bis jetzt eigentlich keiner da bei uns kennt hat, Städte wie Kramatorsk, Lysychansk oder Severodonetsk, das sind alles Städte mit Einwohnern, Zahlen 100.000 und mehr, flächenmäßig die meisten grösser als Winterthur oder so etwas. Dann ist ein Frontbogen von 500 Kilometern. Die Russen haben 70.000 Mann zusammengezogen. Das ist natürlich nicht wenig, aber für die riesigen Ausmaße von dem Gebiet ist es eben auch nicht so wahnsinnig viel. Ich bin Militärhistoriker. Die deutsche Wehrmacht hat 1941-42 mehr als 1 Million Mann müssen zusammenziehen, um den ukrainischen Raum dort können zu erobern. Das Angriffsübergewicht, wo man immer sagt, das hat man jetzt sehr oft gehört, ein Angreifer braucht ungefähr 3-mal mehr als ein Verteidiger. Also das haben die Russen jetzt rein quantitativ nicht und das müssen sie irgendwie können wettmachen. Primär denkt man, machen sie das durch ihre schweren Waffensysteme. Aber das braucht jetzt wirklich eine sehr gute Koordinierung von dem Angriff und in dem sind sie bis jetzt extrem nicht gut gewesen. Jetzt wird man sehen, ob sich da etwas bessert.
Eben, also wenn man es sieht, der Angriff ist bis jetzt nicht sehr gross oder erfolgreich gewesen. Das britische Verteidigungsministerium hat gesagt, zahlreiche Vorstöße von der russischen Truppen seien abgewehrt worden. Und einzig der Vorstoß nach Kremina, das ist eine kleinere Stadt mit ehemals 18.000 Einwohnern, sei eingenommen worden. Das sind keine signifikanten Fortschritte, oder Herr Olschanski?
Sind's nicht, aber eben, es ist jetzt auch die Frage, was man erwartet. Ich rechne momentan, vielleicht die westliche militärische Optik dahinter, ich rechne momentan noch nicht mit der ganz grossen russischen Bodenoperation. Das könnte auch, wenn man redet von angreifender Aufklärung, das könnte auch einfach mal so Initialangriff sein, um den Gegner können zu fixieren, ihn dann nachher wieder mit Feuer zu binden. Ich bin mir nicht ganz sicher und wie gesagt, da haben wir die Informationen auch nicht, ob die ganz grossen Bodenoperationen schon angefangen haben. Ich würde, es hat jetzt viel gehabt von dem neuen Oberbefehlshaber, von dem General Dvornikow, wenn der systematisch vorgeht, dann schickt er seine russischen Angriffstruppen jetzt nicht einfach wieder Hals über Kopf irgendwie im grossen Stil los, sondern er müsste das systematisch angehen. Ich glaube, das ist eine, man mag von dem Mann sonst nicht viel halten, aber orchestrieren könnte er das eigentlich. Die Frage ist auch für einen Zeitdruck, dass sie haben. Das ist immer die Frage, man sagt ja immer, dass das mit dem 8. und 9. Mai, da wollen sie den Sieg eingefahren haben. Manchmal frage ich mich, ob man das auch überschätzt. Und vor dem Hintergrund könnten jetzt die ersten Angriffe wirklich auch etwas lokal sein, um einfach mal, wissen Sie, der ukrainische Verteidigungsbogen auch einmal auszutesten. Wo sind die schwachen Punkte? Wo kann man dann vielleicht nachstoßen? Wo kann man einen Einbruch erreichen? Das heisst noch nicht bloß, weil jetzt innerhalb der ersten 24 Stunden dort und dort ein Angriff abgewiesen worden ist, dass das schon alles jetzt wieder quasi gescheitert wäre. Ich glaube, das gehört ein bisschen zu so einer Angriffsoperation dazu.
Andererseits muss man sagen, natürlich je länger als das geht, umso mehr haben die Ukrainer die Chance, eben neue, schwere Waffen dort anzubringen. Panzerhaubitzen, Flugabwehr, Panzer sogar. Das ist dann etwas, was die Ukrainer in die Karten spielt. Das wissen die Russen natürlich auch, oder?
Das wissen die Russen absolut. Sie haben da auch, also da ist man sich eigentlich einig, die Russen haben einen gewissen Zeitdruck, weil sie, eben ich glaube weniger ein bisschen wegen dieser Paraden auf dem Roten Platz etc., aber die Russen haben jetzt nach wie vor eigentlich die Überlegenheit, was das Waffensystem anbelangt. Je mehr westliche Waffen an die ukrainische Armee gehen und auch dort vorgebracht werden können, umso mehr kann sich das ausgleichen und danach haben draussen wirklich ein Problem, weil die numerische Überlegenheit der Truppen haben sie in dem Sinn nicht und wenn sie dann auch nicht über die stärkeren Waffensysteme verfügen, dann wird es wirklich ganz, ganz schwierig, um überhaupt irgendetwas können rauszuholen. Die Frage ist noch, was von diesen Waffenlieferungen auch wirklich vorne ankommt. Also wir haben jetzt immer wieder das Phänomen von den russischen Angriffen mit Abstandswaffen, den Iskander-Raketen beispielsweise, in die Tiefe vom ukrainischen Territorium, also beispielsweise auf Eisenbahnlinien, Eisenbahnknotenpunkte, ukrainische Flughäfen und so weiter. Das hat natürlich ganz klar die Aufgabe, den Nachschub, wo daraus auch wissen, dass der jetzt kommt, um den zu stören und zu schauen, dass der nicht führen kommt. Wenn sie Karten anschauen, sage immer, man muss, es hilft, wenn man mal eine Karte anschaut für so ein Gebiet, dann sehen Sie beispielsweise, dass also da gibt es einzelne Eisenbahnlinien führen, quasi aus der Zentralukraine Richtung Ostukraine. Die Russen haben tendenzielle Luftwaffenüberlegenheit in dem ostukrainischen Raum. Es müsste eigentlich möglich sein für die Russen, die Nachschubbewegung von der Ukraine, die westlichen Waffen, ist schön, wenn die in Lemberg sind, aber die müssen dann mal führen. Wenn sie das können stören, dann können sie den Effekt von der Waffenlieferungen auch wieder ein Stück weit reduzieren. Aber das sind alles die Faktoren, die jetzt hineinspielen und man wird jetzt in den nächsten Tagen auch sehen, wie eilig das es draussen haben vor dem Hintergrund von diesen Einflüssen. Ja.
Wie gut ist denn die ukrainische Flugabwehr? Eben, man hat ja gehört, von diesen Stingers hat man können auch tieffliegende Flugzeuge abschiessen, aber jetzt wollen sie eben natürlich auch die grossen Flugabwehrsystem haben wie die S-300 etc., wo aus sowjetischen Zeiten kommen, die zum Teil aus dem Ausland geliefert worden sind, zum Teil hat man sie schon gehabt. Hat man da Informationen, wie viele von denen schon in der Donbass-Region sind, um genau das zu verhindern, was Sie vorher beschrieben haben?
Also ich bin jetzt vorsichtig, ich möchte mich jetzt nicht so auf den Test rauslassen, wie Sie jetzt irgendeine Prozentzahl zum Beispiel nennen von den noch zur Verfügung stehenden Systemen. Ich habe gestern aber noch genau einen Artikel angeschaut vom britischen Verteidigungsministerium, der sich genau dieser Frage widmet. Und man geht davon, also die ukrainische Luftabwehr gilt grundsätzlich mal als abgenutzt. Also wirklich, sie ist noch da, sie hat auch noch eine bestimmte Wirkung, aber sie ist stark reduziert. Und wenn jetzt die russischen Streitkräfte den Druck auf die ukrainische Luftabwehr eben genau mit den Distanzwaffenangriffen etc., wenn sie den hochbehalten, dann leiern das so System aus. Das sind hochkomplexe Systeme, die müssen betrieben werden, die müssen unterhalten werden, der Nachschub muss kommen. Man braucht Leute, die daran ausgebildet sind und so weiter. Das ist das ist etwas ganz anderes wiederum als die schultergestützten Flugabwehrwaffen, kurzer Reichweite, die ein Mann bedienen kann. Ich glaube, die ukrainische Luftabwehr in dem ostukrainischen Raum ganz ausschalten, das wird den Russen vielleicht gar nie gelingen. Die Frage ist, ob sie das auch zwingend müssen. Ich sage jetzt mal, in einen weiten Raum von dieser Ostukraine kann die russische Luftwaffe ja eigentlich reinwirken, ohne dass sie den russischen Luftraum überhaupt verlässt. Sondern einfach ganz nah an den Grenzraum fliegt und dann nachher eben wiederum mit Marschflugkörper einfach reinwirkt. Ja. Je näher dass man rein will, klar, desto mehr muss man sich exponieren. Auch da wird man sie jetzt sehen, die Koordination von der russischen Luftkriegführung jetzt in den ersten Wochen von dem Ukraine-Krieg, das hat teilweise richtig gegeben, dilettantisch ausgesehen. Also ohne grösseren Plan und Ziel und Führung. Auch da jetzt wieder die Frage ist, wer bringt das draussen her? Können Sie das orchestrieren? Können Sie Schwergewicht bilden? Sagen wir, fokussieren uns zuerst auf das, wir fokussieren uns auf die Nachschubwege, wir fokussieren uns auf die Luftabwehr. Und wenn wir das mehr oder weniger ausgeschaltet haben, dann nachher fokussieren wir uns auf die ukrainischen Bodentruppen. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn die russischen Streitkräfte Systematik reinbringen, dann haben sie jetzt in den kommenden Wochen eine Chance, Also das ist jetzt sehr nüchtern militärisch gesprochen. Haben Sie eine Chance, in dem Raum Donbass einen gewissen Teil von Ihrem Ziel zu erreichen und auch wirklich die ukrainische Armee wirklich zu schwächen? Aber für das braucht es eine Systematik. Und wenn Sie planlos vorgehen, dann nachher wird die ukrainische Verteidigung wirklich ihre ganze Stärke können ausspielen. Dann wird es für die russischen Streitkräfte sehr schwierig werden, um irgendetwas zu erreichen.
Faszinierende Informationen von Michael Olschanski, Militärhistoriker und Dozent an der Militärakademie von der ETH. Danke Ihnen vielmals für Ihre Einsichten und Ihre Informationen, Herr Olschanski, und ganz einen schönen Tag.
Danke fürs Gespräch, wenn Sie Ihnen auch. Danke.
Danke vielmals. Wir bleiben gerade beim Militär. Hat jetzt auch mithören, der Militärexperte, der Albert Astahel. Guten Tag, Professor.
Guten Tag, Herr Schawinski.
Grüezi, Herr Stahel, also Sie haben das vielleicht jetzt können mithören. Wie würden Sie das kommentieren, was wir bisher gehört haben? Sehen Sie es ähnlich?
Ja, man muss ein bisschen mehr ausgreifen. Die Karte und die Vorstöße in Donbass zeigen eigentlich, dass hinter dem Angriff gewisse Zielsetzungen gesetzt sind. In einer Front, die praktisch oben runtergeführt werden kann, sieht man, dass offenbar der russische Oberkommandierende versucht, die ukrainische Streitkräfte zu binden, also beziehungsweise an sich zu ziehen. Und gleichzeitig hat er zwei Stoßrichtungen, Rubinschnee und Bobasna, die miteinander zusammenführen und dann die ukrainischen Streitkräfte im Donbass dann umschliessen und vernichten. Also man sieht eigentlich aufgrund von der bisherigen Vorschüsse eine gewisse Absicht dahinter. Und ich würde sagen, es geht eigentlich im Augenblick um weniger grosse Operationen, also ist immer relativ, sondern es geht eigentlich klar darum, die Eroberung vom Donbass eigentlich durchzusetzen und abzuschliessen.
Also vielleicht einen anderen Aspekt. Man sagt ja, da werden vor allem jetzt sowjetische Waffen oder aus sowjetischen Zeitwaffen eingesetzt. Andererseits redet man davon, dass jetzt auch westliche Waffen könnten geliefert werden. Ein Thema war zum Beispiel Leopard-Panzer. Und dann war die Frage, könnten die das lehren, könnten die das bedienen? Also ich muss selber sagen, ich war mal Panzersoldat, bin dann auf einen neuen Panzer gekommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so komplex ist, wenn man mal bei einem Modell war, um in ein anderes zu gehen. Wie sehen Sie das, Herr Stahel?
Also wenn man jetzt die Geschichte mit den schweren Waffen anschaut, dann ist ja sehr viel Unsinn erzählt worden. Es braucht eigentlich relativ eine bescheidene Zeit, bis so ein Fahrzeug bzw. so ein Kampfpanzer oder Kampfschützenpanzer kann eingesetzt werden, kann geführt werden. Man muss die Leute einfach umschulen, oder? Das ist klar. Das braucht schon, aber so, dass man sagt, das braucht Wochen und so weiter, das ist eigentlich unsinnig. Kommt dazu, dass die ukrainischen Panzersoldaten bis jetzt ja sehr gut ihre T-72 und ihre BMP-1 haben können führen. Also wäre die Umschulung machbar, oder? Das wäre sicher, das ist sicher etwas, wo man nicht muss übertreiben. Aber wirkt jetzt gerne übertrieben von gewissen Seiten.
Vor allem natürlich auch von Deutschland, über das müssen wir dann noch reden, die Haltung von der deutschen Regierung. Ich habe es vorher angesprochen, es ist eine wahnsinnig grosse Frontlinie, fast 500 Kilometer lang. Wie kann man so etwas verteidigen?
Ja, eben. Es kommt immer darauf an, es sind ja immer zwei in einem Krieg, oder? Es gibt den, der angreift und den, der verteidigt. Und jetzt kommt es darauf an, wie tut der Angreifende im Prinzip seine wahrhafte Zielsetzungen setzen. Und ich vermute, wenn ich jetzt die Karten anschaue, muss ich immer auch von der Karten ausgehen und auch von der Angriffsfront, habe ich das Gefühl, der russische Oberbefehlshaber versucht einmal, die ukrainische Streitkräfte zu binden und gleichzeitig eben sie schlussendlich zu umfassen von zwei Stoßrichtungen, eigentlich eine klassische Umfassung, um sie nachher noch können zu vernichten, also eine Kesselschlacht, wie man sie gelehrt hat, oder wie sie die russischen Generäle auch gelehrt hat in ihrer Akademie aus dem Zweiten Weltkrieg.
Aber von dem sieht man jetzt bis jetzt noch nichts. Die haben sich noch nicht richtig können nach vorne bewegen und das sind eben dann größere Distanzen.
Ja, das sind größere Distanzen und das ist im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront sind es auch große Distanzen, aber das ist machbar. Es kommt eben darauf an, wie viel, wie viele ukrainische Streitkräfte gebunden werden durch den Angriff, also die Stoßrichtung aus dem Osten, oder? Das ist eigentlich, ich würde sagen, das dient der Bindung von der ukrainischen Streitkräfte und die wirkliche Gefahr lauert von Rubinschnee und Popasna. Und jetzt würde ich meinen, müssten eigentlich die Ukrainer vor allem auf die zwei Richtungen schauen, ihre Verteidigung aufzubauen und verhindern, dass dort die Russen ausbrechen können und eben quasi die Umfassung abschliessen können.
Gleichzeitig gibt es ja fast einen flächendeckenden Luftkrieg, Terrorkrieg gegen zivile Ziele, von Kharkiv bis eben nach Lviv etc. Ist das eher ein Zeichen von der Stärke von der russischen Strategie oder von der Schwäche, Ihrer Meinung nach, Herr Stahel?
Ja, das ist eigentlich eine klassische russische Kriegführung. Also Zertrümmerung von der Infrastruktur, Zertrümmerung von der Städte vom Gegner, das gehört zum Krieg. In dem Zusammenhang vielleicht auch ein bisschen quasi Ablenkungsmanöver, aber langfristig ist das ist Zielsetzung dahinter sicher durch Zerstörung von der Infrastruktur, durch Vertreibung auch von der Bevölkerung, gehört auch dazu, Zerstörung von der Städte. Die Ukraine in Knie zwingen, oder? Also die Regierung in Knie zwingen und zur Kapitulation zwingen. Das ist das langfristige Ziel, oder? Das ist das Ziel, das über den Donbass rausgeht. Das wäre dann in einer nächsten Phase, wäre das wichtig.
Was meinen Sie jetzt aus heutiger Sicht, wenn Sie schauen, was auf beiden Seiten für Kräfte sind, sowohl an Material wie auch an Leuten? Wie lange wird die Schlacht um den Donbass gehen, bis da klar ist, ob die erfolgreich ist für die Russen oder nicht? Was meinen Sie, Herr Stahel?
Ja, jetzt kommt es eben darauf an, ob die zwei Stoßrichtungen, die ich vorher erwähnt habe, ob die gestoppt werden können. Also ich schaue die als die gefährliche Richtung an. Und dazu braucht es natürlich Artillerie, Raketenartillerie, es braucht Kampfpanzer. Und da ist natürlich das Material oder wäre das Material aus dem Westen natürlich im ehemaligen sowjetischen bzw. russischen Material überlegen. Das gilt vor allem für die T-72. Die wären natürlich einem Leopard eindeutig unterlegen.
Aber wie ist es jetzt, eben, wenn man von diesen Javelins redet? Wie näher muss man rangehen, wie man das bis jetzt gemacht hat, um die können abzuschiessen? Und ist denn das noch möglich in diesem offenen Gelände?
Möglich ist es, aber es gefährdet natürlich der Einzelne, beziehungsweise die Mannschaft, die die Javelin einsetzt. Und, was man natürlich muss wissen, irgendwann einmal ist es dort, ist mit einer Javelin ausgeschossen, oder? Und ein Kampfpanzer hat natürlich, oder ein Kampfpanzer hat natürlich viel mehr Munition. Also, es ist praktisch ein Ungleichgewicht. Panzerabwehr, Lenkwaffen sind ideal im überbauten, beziehungsweise in kopierten Geländen, Wälder und so weiter. Im offenen Gelände würde ich eigentlich davon abraten. Da braucht es eben den praktischen Kampfpanzer und es braucht Artillerie. Oder?
Aber müssen denn jetzt draussen einfach das Gelände, also eben die Gebiete erobern? Oder müssen sie nicht eben in die Städte gehen, in Donbass, wo eben dann eben wieder die bisherigen Waffen von der ukrainischen Seite können eingesetzt werden?
Ja, also ich würde meinen, aufgrund von der Lehre, die sie gezogen haben, da im Norden, nördlich von Kiew, werden sie versuchen, die Städte zu zerstören, aber nicht in die Städte hineingehen, weil die Städte sind eine Falle für eine Offensive. Also sie sind gut für den Verteidiger, aber sie sind eine Falle für Offensive und sie werden versuchen, das vermeiden, so lange als möglich vermeiden, erst viel später sich dann dort hineinwagen.
Soweit Informationen vom Albert A. Stahel, ehemaliger Professor für strategische Studien der ETH Zürich und Uni Zürich. Danke vielmals für Ihre Informationen, Herr Stahel. Ihnen einen schönen Tag und alles Gute.
Danke vielmals. Bitte, gern
schön.
Danke.
Ja. Unser nächster Gesprächspartner ist der Kurt Belda, Kriegsreporter und Korrespondent von der Weltwoche.
Kurt, also, wenn wir mal wieder hören, wie du das Ganze anschaust. Jetzt reden wir mal über Mariupol. Was dort abgeht, man hat ja nur teilweise Informationen. Wie interpretierst du, wie diese Situation ist, Kurt?
Ich glaube, es ist kurz vorm Fall. Wobei man muss sagen, wir sagen jetzt schon seit Wochen, dass Mariupol kurz vorm Fall ist. Aber jetzt sind die letzten ukrainischen Truppen in der Azovstal, das ist ein riesiges Stahlwerk, verschanzt. Und dort hat es offensichtlich ein Spital und das ist mit einer ganz schweren, bunkerbrechenden Bombe getroffen worden. Viel tot, viel unter den Trümmern. Und es gibt da jetzt auch ein Anliegen von ukrainischer Seite, dass man die Leute evakuiert, also Zivilisten durch die Korridor, Landkorridor und die Kämpfer via Meer, das ist wahrscheinlich ziemlich unrealistisch. Erstens werden die Russen das nicht zulassen und zweitens ist ja alles vermint im Meer. Also es sieht so aus, wie wenn die ukrainischen Truppen dort, vor allem das Azov-Regiment, verloren wären.
Aber seid ihr bereit zu sterben? Wollt ihr nicht aufgeben, wie man ja gesagt hat, wenn ihr euch ergebt, dann könnt ihr rauskommen. Mehrere Ultimaten sind gekommen, mehrere sind vorbeigegangen. Seid ihr so weit bereit, weil sie einfach das Gefühl haben, also A, wenn wir uns ergeben, werden wir sowieso umgebracht. Und B, dann schwächen wir die Ukraine, weil dann die Truppen frei sind, um sich in andere Gebiete zu begeben.
Das ist richtig. Also es sind rund 11-12 Bataillonen, also mit je etwa 1000 Mann in Mariupol von der russischen Seite her. Und das wäre natürlich ziemlich schlimm, wenn die jetzt könnten im Donbass oder in Cherson eingesetzt werden. Und darum ist das Aushalten von diesen Soldaten in Mariupol extrem wichtig. Sie haben gestern noch gesagt, dass sie werden kämpfen bis zum letzten Mal. Und auch die ukrainische Regierung sieht das so. Aber es hat in den letzten Tagen durchaus Leute gegeben, die sich ergeben haben oder die gefangen genommen worden sind. Zum Beispiel ein Engländer, der vorher bei den Kurden in Syrien gekämpft hat, der war jetzt bei Azov gewesen und da haben die Russen gefangen genommen oder hat sich ergeben, das ist nicht so ganz klar. Also es wird wahrscheinlich solche geben, die dann doch lieber ihr Glück versuchen oder ihr Pech und sich ergeben und hoffen, dass man sie nicht umbringt. Das halte ich für ziemlich unrealistisch. Und die anderen werden sagen, wir sind sowieso verloren. Also wenn wir uns ergeben, werden sie uns quälen. Sie werden uns umbringen am Schluss. Dann kämpfen wir doch lieber bis am Schluss.
Der Kommandeur von der ukrainischen 36. Marineinfanteriebrigade hat heute Morgen auf Facebook einen Appell gemacht, hat gesagt, wir appellieren alle führenden Politiker der Welt, uns zu helfen und möchten gerne eine Evakuierung in einen Drittstaat haben. Der Finde ist uns mit 10-1 überlegen und hofft jetzt, dass die Leute wirklich evakuiert werden in einen Drittstaat. Unrealistisch, Kurt?
Ja, das würde ich jetzt mal meinen. Und ich glaube auch, wir überschätzen die Bedeutung von Mariupol. Also, wenn man das jetzt ganz, also das ist wirklich zynisch, aber wenn man die ganze Karte anschaut, Mariupol ist seit Wochen verloren. Das wissen alle, die sich um das kümmern. Mariupol ist so ungünstig gelegen, Teil vom Donbass. Also die vom Donbass können kommen, die von der Krim sind gekommen, die russischen Truppen. Also das ist nicht haltbar gewesen. Und jetzt geht es wirklich nur noch um die 12 Bataillonen von den Russen, die dort gebunden sind. Und die werden früher oder später freikommen und können dann auch in Kampf an dieser 400-500 Kilometer langen Front eingreifen. Also sich um Mariupol zu kümmern, eben, das ist natürlich aus der Sicht von denen, die jetzt eingeschossen sind, auch von den Zivilisten, ist das absolut zynisch. Aber generell die Ukrainischen, die schauen natürlich auf das ganze Land und auf die ganze Front und es ist völlig unmöglich für sie im Moment, dass sie Mariupol können befreien. Sie können natürlich versuchen, irgendwelche Korridore zu schaffen, aber ich glaube nicht, dass die Russen es zulassen werden, dass die Soldaten rauskommen. Wobei man muss sagen, also zum Beispiel die Amerikaner in Syrien, die haben das gemacht am Schluss, die haben den IS mit seinen Kämpfern aus Raqqa rausgelassen, weil es sie einfach zu viele Leute gekostet hat, die Stadt dann ganz zu erobern. Und das ist vielleicht die kleinste Hoffnung für die Leute, die jetzt eingeschossen sind, dass die Russen die Rechnung auch machen und sagen, um das Azov-Stahlwerk zu erobern, da verlieren wir nochmal 500 Leute, dann lassen wir die lieber gehen und hoffen, dass es IKK oder sonst eben irgendein Drittstaat hilft, die zu evakuieren. Aber ich halte das für eine Wahrscheinlichkeit von vielleicht 10%.
Ein bisschen weiter weg von Mariupol, ein bisschen nördlich, ist ja Cherson, wo das ist ja die erste Stadt, wo die Russen dort haben können einnehmen und dort seit Wochen sind sie. Dort hat es einen Gegenangriff gegeben von den Ukrainer. Sind die bisher erfolgreich gewesen?
Also sie haben die Russen bis auf die Stadt an von Cherson zurückgedrängt. Das ist allerdings vor Beginn der russischen Offensive passiert. Und man hat dort eigentlich klar gesehen, dass die Ukrainer ohne die Offensivwaffen, die sie jetzt vom Westen verlangen, eben nicht können gegen eingrabene Gegner, die sich verteidigen, vorgehen. Das ist eigentlich klar gewesen. Bisher haben sich die Ukrainer verteidigt. Und das ist erstens ist es leichter und zweitens spielen dort die Panzerwehrlandwaffen eine grössere Rolle, wenn man sich verteidigt gegen angreifende Panzer, wie wenn man selber mit Panzer angreift. Und das ist eine schwierige Situation dort in Kherson. Das ist sehr flach, das ist Steppe, es ist auch eher trocken und begünstigt Russen ganz klar. Jetzt im Donbass, weiter im Osten, hat es geregnet. Dort hat man eine ähnliche Situation wie zu Beginn des Kriegs im Norden, oder? Schlamm, Acker nicht befahrbar für russische Panzer. Und das heisst, sie sind wieder auf Strassen angewiesen und dort sind Russen in der Offensive. Das heisst, als Verteidiger haben die Ukrainer dort gewisse Vorteile.
Eben, die Ukrainer haben jetzt ja Gelegenheit gehabt, sich auf die Schlacht vorzubereiten. Ich meine, am 24. Februar ist es dann doch für viele überraschend gewesen, wo es dann so voll angegriffen hat gegen die Kiew und Kharkiv. Jetzt während Wochen haben sie sich können vorbereiten. Wie schätzt du das ein? Wie gut sind die Ukrainer auf das vorbereitet, was ihnen jetzt entgegenkommt von russischer Seite?
So gut, wie sie eben können. Und wir im Westen, wir müssen einfach realisieren, als auch unsere General- und Militärexperten, dass die Ukrainer mittlerweile die Nase vorn haben. Sie wissen, wie man das macht. Und die Leute im Westen, also inklusive amerikanisches Militär, sind weniger kriegserfahren wie sie. Also man kann davon ausgehen, dass die ihr Bestes geben und dass die das wahrscheinlich auch sehr viel besser machen würden, wie manche westliche Armee. Die Ukrainer haben Waffen bekommen, vor allem auch die Kamikaze-Drohnen, die sicher jetzt auch in den nächsten Tagen eingesetzt werden. Also die kleineren, vielleicht eher offensiv bei Kherson gegen Artilleriestellungen und die grösseren Switchblade 600 gegen Panzer. Und da wird sich jetzt eben zeigen, ob die russische Artillerie, also wir sind eigentlich noch in der Artillerievorbereitungsphase. Es hat noch nicht so viele russische Bewegungen gegeben. Die schießen jetzt die Stellungen der Ukrainer, die beschießen die ukrainischen Städte und hoffen, dass sie möglichst viel von dem Material, das jetzt geliefert worden ist, kaputt machen und dass sie dann mit weniger Gegenwehr müssen rechnen, wenn sie wirklich dann einen grossen Panzervorstoß machen. Und das ist jetzt eben die Frage, ob die Kamikaze-Drohnen, die man ja weit von der Front weg kann stationieren, die Artillerie- und Luftangriff überleben werden.
Du hörst, und wir alle hören jetzt von diesen Angriffen auf zivile Ziele in ukrainischen Städten, vor allem Kharkiv. Wie beurteilst du das? Weil die Frage vorher schon mal gestellt. Ist das eher eine Stärke jetzt, die die Russen ausspielen, oder ist das eine Ablenkung und eine Schwäche, weil sie ja der eigentlichen Kriegsform ihre Ziele bisher nicht erreicht haben und vielleicht auch nicht glauben, dass sie es erreichen werden?
Ja, es ist natürlich einerseits so, wie vorher gesagt, es ist eine Frage von Terror gegen Zivilbevölkerung, aber der Angriff auf Kharkiv hat eben auch noch ein anderes Ziel. Kharkiv ist das Zentrum von der ukrainischen Armee oder von der Territorialverteidigungskräfte und von Kharkiv aus hat es auch kleinere ukrainische Gegenoffensiven gegeben und dort können die Ukrainer die Nachschubwerke, die von Belgorod, also von Russland, also nördlich von Kharkiv, mehr oder weniger, oder nördlich vom Donbass, aber nach Süden führen, über Isium. Dort können die Ukrainer die Nachschubwerke kappen. Und das ist ja eigentlich schon ihr Trick gewesen in der ersten Offensive im Norden, im Nordosten vom Land. Man hat die Russen kommen lassen, bis sie ihre Nachschublinie eben sehr weit ausbreitet haben. Und dann hat man die dort angegriffen und hat so die Russen geschlagen. Und ich nehme schon stark an, dass man das auch jetzt im Donbass versuchen wird. Man wird die Russen vielleicht ein bisschen vorrücken lassen, vielleicht bleibt der Ukraine auch nichts anderes übrig und man wird dann mit der Zeit sie versuchen abzuschneiden, sie versuchen einzukesseln, also das, was die Russen jetzt mit den Ukrainern machen oder versuchen zu machen, sie einzukesseln, das machen die Ukrainer sicher auch. Wir können uns mal darauf einstellen, dass die Russen vielleicht jetzt ein paar Erfolge werden melden können, dass sie können vorrücken und dass die Ukrainer dann wie schon vorher im Norden ihnen in den Rücken, in die Flanken fallen werden mit allem, was sie haben.
So wie der Kurt Pelda. Danke, aktuelle Informationen von dir. Danke für deine Einschätzungen. Das ist sehr interessant, faszinierend, was du uns da kannst mitteilen. Dir alles Gute und schönen Tag. Gut.
Danke, gleichfalls.
Radio 1 Talk Radio. Diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Und jetzt schalten wir nach Deutschland zu der Marina Weisband, deutsch-ukrainische Politikerin vom Bündnis 90 Die Grünen und Publizistin. Guten Tag.
Schönen guten Tag. Hi.
Guten Tag. Frau Weisband, freut mich, dass Sie kurz Zeit haben für uns. Sie beurteilen als Person, die ja in der Ukraine geboren wurde, die noch Verwandte hatte in der Ukraine, die Situation vielleicht eben auch aus Ihrer speziellen Sicht. Wie reagieren Sie auf das, was sich in Deutschland, in der deutschen Politik abspielt in dieser Phase, Frau Weisband?
Ich bin im Moment sehr frustriert, weil meine Rolle eine doppelte ist. Ich muss in die Ukraine erklären, dass Deutschland sie nicht vergessen hat, dass der Westen sie nicht allein lässt und dass es Hoffnung gibt. Auf der anderen Seite bin ich wahnsinnig frustriert davon, wie sehr die deutsche Politik und speziell der Bundeskanzler Hilfe, die wir leisten können, blockiert, aus unklaren Gründen, ehrlich gesagt. Denn viel von dem, was er sagt, stimmt nicht. Er sagte zum Beispiel, unser Geld, das wir bezahlen, 32 Milliarden Euro, alleine dieses Jahr an Russland, das helfe Putin nicht. Und das stimmt nicht. Die Gazprombank verwandelt das alles zu Rubel und wir finanzieren diesen Krieg indirekt. Ich denke, wir können viel mehr tun, wenn wir wollten. Und ich sehe in der Politik viele, die das ebenfalls wollen. Ich glaube, Deutschland muss sich viel stärker engagieren, um einen europaweiten Krieg zu verhindern.
Aber es sind jetzt vor allem die Grünen, die darauf pochen, dass Deutschland mehr machen muss. Zum Beispiel Anton Hofreiter, der ja letzte Woche in Kiew war. Andererseits die Sozialdemokraten, die haben ein spezielles Russlandverständnis seit Jahren. Sigmar Gabriel, ehemaliger sozialdemokratischer Außenminister, sagte heute, es war ein Fehler bei den Einwänden gegenüber Nord Stream 2 nicht auf die Osteuropäer zu hören. Das war auch mein Fehler. Die Osteuropäer haben immer als Illusion bezeichnet, dass wir glauben, mit Rohstoffbeziehungen zu Russland können wir Frieden erhalten. Wie beurteilen Sie jetzt dieses Mea culpa?
In Deutschland findet gerade ein großes Umdenken statt. Tatsächlich hat die SPD auch unter der Steinmeier-Doktrin darauf gesetzt, dass Russland Verhandlungspartner ist und Freund und die restlichen osteuropäischen Staaten mehr als Verhandlungsmasse gesehen. Ich habe, oder Leute wie ich haben schon seit vielen Jahren davor gewarnt. Jetzt sagt die SPD einerseits, das war ein Fehler. Das finde ich sehr, sehr gut. Fehler einzugestehen ist wichtig. Auf der anderen Seite ist sie sehr langsam darin, diese Politik zu wenden und wendet sich jetzt trotzdem nicht ganz der Ukraine zu. Ich denke, dass viele machtpolitische Positionen in Deutschland durch die Nähe zu Russland besetzt sind, durch die Fähigkeit, billiges Gas zu beschaffen. Und diese Leute haben jetzt einfach Angst um ihre Machtpositionen, weil diese Politik so etabliert ist in Deutschland und weil es so schwer fällt, sich davon abzuwenden.
Bei Gas ist ja die Abhängigkeit sehr stark, andererseits bei Öl viel weniger, weil es da einen Weltmarkt gibt. Warum macht man kein Ölembargo?
Das ist mir ehrlich gesagt völlig unklar. Ich denke, ein Ölembargo wäre morgen machbar, zumal wir gar nicht viele Jahre ohne russisches Öl aushalten können. Wir könnten ja das Geld, das wir bezahlen, auf ein Treuhandkonto überweisen und sagen, das ist für dich gesperrt, Putin, und wird erst geöffnet bei einem Waffenstillstand. Das heißt, Putin muss jeden Tag, die er keine Waffenstillstand macht, teuer, teuer bezahlen. Damit hätten wir viel mehr Einfluss und Kontrolle. Ich weiß nicht, warum Deutschland das nicht tut. Ich verstehe es nicht. Und der Bundeskanzler erklärt seine Politik dahingehend auch nicht so wirklich.
Die Koalition zwischen FDP, Grünen und SPD ist unter Beschuss, also intern. Man ist sich offenbar nicht einig. Was meinen Sie, wie wird man sich da einigen können oder wer wird sich durchsetzen? Olaf Scholz mit seiner Politik oder werden da andere Kräfte, die wirklich auf mehr und direkte Militärhilfe hoffen, sich durchsetzen können, Frau Weisband?
Unter dem öffentlichen Druck und unter dem Druck unserer europäischen Nachbarstaaten und unter dem Druck der bloßen moralischen Menschlichkeit wird sich die Fraktion durchsetzen, die der Ukraine mehr helfen will. Die Frage ist nur, wann das passiert und ob es dann für die Ukraine nicht zu spät sein wird. Denn Putin sucht eine Entscheidung bis zum 9. Mai.
Was hören Sie von Ihren Verwandten in der Ukraine? Wie sehen Sie Ihre Lage? Was sind Ihre Hoffnungen? Was sind Ihre Ängste?
Die Ukraine wird verbittert kämpfen bis zum Letzten, denn im Gegensatz zu Deutschland erinnert sich die Ukraine sehr genau daran, was es heißt, unter einer Diktatur zu leben und dass dieses Leben kein Frieden ist. Sie sind nicht bereit, unter irgendwelchen Umständen zu kapitulieren. Und leider, und das schmerzt mich sehr, ist die Ukraine gerade sehr sauer auf Deutschland.
Die Ukraine hat ein sehr schweres Schicksal. 1932 der Holodomor, der Hungerkrieg von Stalin gegen die ukrainische Bevölkerung, dann weiter die Stalinpolitik, dann der Einfall der Nazis mit Millionen von Toten, dann die Befreiung 1991. Wie stark spielt diese geschichtliche Erinnerung mit, dass die Ukraine so wirklich konsequent sich gegen diesen Angriff wehrt?
Wenn Ukrainer eins sind, dann ist es leidensfähig und entschlossen und widerstandsfähig. Das ist eine Widerstandsfähigkeit, die sogar ich mitbekommen habe von meiner Mutter, von meinen Großeltern. Und die Ukraine erinnert sich aber im Gegensatz zu Russland historisch noch an eine Zeit, in der sie ein freies Land war, in der die Bevölkerung nicht unterdrückt wurde, in der man sein eigenes Leben bestimmen konnte. Und das ist der Grund, warum die Ukraine sich früher als Russland zur Demokratie hingewendet hat. Und um diese Freiheit, um diese Demokratie kämpft sie jetzt gerade und muss eigentlich ganz Europa kämpfen. Denn der international vernetzte Autoritarismus, der ja nicht nur Russland ist, sondern rechte Parteien auf der ganzen Welt und Diktatoren auf der ganzen Welt versuchen, diese Demokratie, diese Selbstbestimmung zu bekämpfen, bevor ihre eigene Bevölkerung sich ein Beispiel daran nimmt.
Das Einschätzungen und Einsichten von Marina Weißband, deutsch-ukrainische Politikerin, Bündnis 90 Die Grünen. Danke vielmals nach Deutschland. Frau Weißband, Ihnen alles Gute.
Grüße in die Schweiz, alles Gute.
Dann gehen wir noch zum Dr. Ulrich Schmid, Journalist und Autor, NZZ, Sonderkorrespondent. Guten Tag, Herr Schmid.
Guten Tag.
Grüezi, Herr Schmid, Sie haben sicher von Kenntnis genommen von dem Text von Ria Novosti, wo sie da warnen, sagen, dass die Ukrainisierung, wie sie nennen, muss zerstört werden. Nein, die Ukrainer müssen zerstört werden. Der Timothy Snyder, der grosse Historiker, über Tyrannen und Tyrannei geschrieben hat, hat das in einem Essay wirklich als einen Aufruf zum Völkermord bezeichnet. Sie auch, Herr Schmid?
Ja, man hat eigentlich keine andere Möglichkeit, wenn wir das anschauen. Das wird ja in dem Text auch gesagt. Ukrainer, die nicht zugeben, dass sie Russen sind, sind Nazis. Und Nazis sind irgendwie generell zum Abschluss freigegeben. Das ist ja klar, das wird impliziert. Das ist die ideologische Grundlage für etwas, wo später könnte zum Völkermord werden, selbstverständlich.
Eben, aber was heisst jetzt das für uns im Westen, was heisst das für die Ukrainer? Ein Kompromiss ist gar nicht möglich, wenn das die Ausgangssituation ist, wenn das Ziel sind von Putin.
Ja, ich glaube, Gespräch und der Versuch vom Westen jetzt mit Russland noch irgendwie ins Gespräch zu kommen, das hat nur im Moment noch auf einer ganz, wie soll ich sagen, pragmatischen, niedrigen Ebene einen Sinn, wenn es um die Vereinbarung von einem Waffenstillstand zum Beispiel geht oder um die Vereinbarung zum Öffnen von Korridoren, also von einigen Einrichtungen. Aber grundsätzlich kann man oder muss man davon ausgehen, dass der russische Zerstörungswille dass der übermächtig ist, dass der Putin tatsächlich die Ukraine, so wie sie jetzt existiert, will zerstören. Aber auch noch viel mehr, dass er unter Umständen eben auch einen relativ grossen Völkermord plant mit der Entfernung von all denen, die gegen die russische Machtübernahme sind, unter Umständen Verschleppung nach Russland oder schlicht und einfach die Ermordung von diesen Leuten.
Er hat ja die Truppen von Butscha, die das Massaker dort verübt haben, besonders geehrt. Ist das nicht irgendwie einfach eine klare Äußerung von Putin, um zu sagen, ihr im Westen, um euch kümmere ich mich nicht mehr, ich weiss, es gibt keinen Weg für mich zurück, ich kann nie mehr in die Völkergemeinschaft zurückkommen und ich sage, das ist unser Weg und mit dem werden wir uns durchsetzen.
Also für den Moment hat man überhaupt keine andere Interpretationsmöglichkeit. Damit verbrennt er ja sämtliche Brücken hinter sich. Die Morde in Butscha sind das letzte Fanal gewesen, wo im Westen viele Leute noch aufgerüttelt hat. Und damit signalisierte Putin in der Tat, dass ihm das alles wurscht ist, dass er seinen eigenen Weg geht. Und dass er die Werte, die im Westen und, naja, muss einer sagen, in der Welt an sich geteilt werden, nämlich der Respekt vor Menschenrecht und der Respekt vor dem internationalen Recht, dass ihm das nichts mehr wert ist. Was, und das muss man schon auch unterstreichen, insofern doch noch interessant ist, als Russland ja immer noch in der UNO ist, also auch im Sicherheitsrat, als Nachfolgestaat der Sowjetunion und damit an sich die beiden Grundlagen von der UNO, nämlich das Menschenrecht und das internationale Recht, früher Völkerrecht genannt, sollte respektieren. Also allein das, damit widerspricht er sich selber ja auch total.
Genau, und damit zeigt man auch, wie machtlos die UNO heute ist. Sie haben ja Kontakt zu Russland, noch zu Freunden. Wie interpretieren Sie dort, wie die Stimmung ist?
Ich habe sehr gute Kontakt nach Moskau, vor allem zu Leuten natürlich von meiner Generation. Ich bin ja 1995 in Moskau gewesen und das sind natürlich vor allem Intellektuelle doch von meiner Generation. Also da kann ich jetzt sagen, was die angeht, die sind alle absolut im Bild, was läuft. Also da gibt es keine Lücke, die wissen sehr genau, was läuft durch die sozialen Medien. Sie sind komplett schockiert. Zwei Freundinnen, die ich habe in Moskau, die planen, Russland zu verlassen. Also das ist schon auch ein sehr grosser Entscheid. Das sind ältere Leute, die mit Familie und Familienangehörigen, die sie zum Teil dann müssen zurücklassen müssen. Aber die sagen, ich kann nicht mehr in Russland leben. Das ist schlicht und einfach zu viel für mich. So etwas kann ich nicht aushalten.
Aber wenn Sie sich fragen, sagen, wie die Stimmung ist jetzt in der breiten Bevölkerung, empfinden Sie die auch immer noch als sehr stark pro Putin?
Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Sie sagen aber, also die Freunde, die ich habe in Moskau, die sagen natürlich auch, dass sie ziemlich sicher eine kleine Minderheit sind. Dass nach wie vor die grosse Mehrheit von den Russen auf dem Land draussen, in der grösseren und kleineren Stadt außerhalb von Moskau, in dem riesigen Land, dass die eben immer noch einen Putin-Stange haben im Moment, dass sie sogar in den letzten 2-3 Monaten, also im Verlauf jetzt vom Krieg, noch mehr sich einem Putin zugewendet haben. Und das ist im Moment etwas, wo einem auch natürlich muss dazu bringen, zu sagen, ja, es ist nicht nur der Putin, es ist also absolut nicht nur ein Putin sein Krieg, sondern er wird eben auch breit von einer Mehrheit von der Bevölkerung. Das sagen auch meine Freunde in Moskau sehr deutlich.
Der 9. Mai gilt als der Tag vom Krieg und viele sagen, bis dann muss der Putin Erfolg, militärische Erfolg vorweisen. Welche Bedeutung, glauben Sie, hat wirklich der 9. Mai für ihn und für Russland?
Er hat es natürlich schon sehr gern, genauso wie er es auch sehr gern gehabt hätte, wenn er schon im Februar den Sieg hätte können verkünden, einen schnellen Enthauptungsschlag gegen die Ukraine, so wie er so in jeder Zweifel geplant hat. Und selbstverständlich hätte er auch gerne am 9. Mai eine Siegesfeier in Kiew gefeiert und wäre dort persönlich auftaucht. Das wird nicht eintreffen. Also eine grosse Siegesfeier wird es in dem Sinn nicht geben. Ich vermute, dass im Donbass noch relativ lang gekämpft wird und ich glaube nicht, dass es am 9. Mai in Moskau die große ultimative Siegesfeier gibt. Das ist schlecht für den Putin, aber es ist jetzt auch nicht etwas, was ihn sofort wird kippen. Er wird das hinnehmen und der Krieg wird weitergehen, das wird sich in die Länge ziehen. Es wäre schön gewesen für ihn, aber es wird nicht passieren.
Danke vielmals für Ihre Einschätzungen. Sehr interessant, sehr spannend und sehr eindrücklich. Schönen Tag und alles Gute.
Herr Schwinski, guten Tag.
Danke. Talk Radio geht weiter in der nächsten Stunde. Da hier auf Radio 1 in 5 Minuten um 11 Uhr gibt es News.
Radio 1 Talk Radio mit dem Roger Schawinski und dem Marc Jäcki. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Mittwoch, 20. April, 3 ab 11, die zweite Stunde von unserem Talkradio, die erste Stunde, Ansammlung von spannenden Informationen und fundierten Expertinnen und Experten. Roger, und so geht es weiter in dieser Stunde.
Genau, in der ersten Stunde haben wir vor allem über die militärische Lage, die Situation an der Front geredet, auch die Situation in der Ukraine und in Russland, auch die internationalen Entwicklungen, beispielsweise die Lage in Deutschland. Jetzt in der zweiten Stunde schauen wir mehr auf die Schweiz. Was passiert bei uns? Wo stehen wir? Wie steht es um Flüchtling? Wie steht es um Betreuung? Wie ist aber auch die politische Ausrichtung in der Schweiz? Wie steht die Schweizer Bevölkerung in Bezug auf den Krieg heute? Nachdem der jetzt schon über 50 Tage gedauert hat. All das werden wir mit Experten diskutieren im Verlauf dieser Stunde. Und ich bin sehr gespannt, was wir da alles erfahren werden.
Unsere Telefonnummer, falls ihr etwas möchtet, mitteilen 0842 43 mal 01. What would you do if I sang out of tune? Talk Radio auf Radio 1 zum Krieg in der Ukraine mit dem Radio 1-Chef Roger Schawinski. Und der erste Gesprächspartner ist der Politologe der Michael Herrmann. Guten Tag.
Guten Tag.
Hallo Michael, heute im Tagesanzeiger sind Studien vorgestellt worden, dass rund ein Drittel der Jugendlichen Verständnis oder vielleicht sogar Sympathien haben für den Putin und seine Strategie. Kannst du das ein bisschen erläutern?
Ja, es ist auffällig, also dass jetzt verschiedene Studien in der Schweiz, aber auch im Ausland zeigen, dass meiste Verständnis da ist bei den Jungen, dass auch jetzt zum Beispiel in der Schweiz Neutralität am meisten hochgehalten wird von den Jungen. Das ist doch ein bemerkenswerter Wandel. Und ich habe da verschiedene Erklärungsansätze. Es ist mehr eine Art Versuch, dem Phänomen auf die Spur zu kommen. Es gibt noch keine klaren empirischen Befunde, warum das genau so ist. Für mich ist ein wichtiger Faktor ist die Art von Medienkonsum. Junge Leute sind viel mehr in den sozialen Medien unterwegs als ältere. Gerade auch, wenn es um Nachrichten geht, beziehen sie dort ihre Informationen. Und wir haben da schon seit Jahren eigentlich haben wir da eine Art Propagandakrieg von Russland. Wir haben es einfach nicht wirklich wahrgenommen, dass ein kalter Krieg stattgefunden hat. Und sozusagen die älteren Leute die konsumieren eher klassische Medien, wo eher die Sicht vom Westen, die Sicht von der Ukraine dargestellt wird. Und da ist bei den Jungen einfach mehr Unsicherheit da. Und wenn Unsicherheit da ist, dann neigt man dazu, beiden Seiten die Schuld zuzuschieben. Was auffällig ist, dass viele Junge sagen, sie wissen nicht so genau Bescheid. Also wir kennen das einfach generell, das Geschichtswissen von den älteren Leuten, auch die Erfahrung, noch mit dem Kalten Krieg, mit der Sowjetunion, bei den älteren Leuten einfach mehr da ist als bei den Jungen. Also es ist eine Mischung zwischen Medienkonsum und Unwissen, das hier eine Rolle spielt.
Und spielt auch noch Kritik an den, wie heisst, Mainstream-Medien bei Jungen, die da geschürt worden ist, natürlich vor allem von Verschwörungskreisen, aber auch von SVP-Kreisen in den letzten Jahren, spielt auch da eine Rolle, dass man dann mehr anfällig ist für die russische Propaganda?
Ja, ich denke schon, da finde ich einfach, sehen wir wirklich noch einen interessanten Trend, dass wirklich gerade in dieser Corona-Zeit ein rechter Shift bei den jungen Leuten stattgefunden hat. Also man hat ja die 19er Zeit gehabt mit der Klimawahl, wo sehr viele junge Grüne gewählt haben, die sehr aktiv waren in der Klimabewegung. Und während Corona hat es so, gerade bei Jungen, die ja eigentlich eine Art besonders von den Massnahmen betroffen sind, und auch wenig Verständnis für die Massnahmen gehabt hat, so eine Bereitschaft gegeben, für mehr eine Art auf Verschwörungstheorien zu hören. Es hat eine Kritik an den Behörden gegeben, an den sogenannten Mainstream-Medien, während dann bei den älteren Leuten eher Vertrauen gestiegen ist in dieser Zeit. Also es hat tatsächlich auch einen gewissen Shift bei den Jungen gegeben, die eher auch nach rechts wieder gerutscht sind, nachdem sie eigentlich stark in die grüne Richtung gegangen sind in den letzten 2 Jahren. Also ich denke, da gibt es wirklich auch einen Zusammenhang mit der Corona-Verschwörungstheorien, mit der Corona-Zeit und der Haltung jetzt zu dem Krieg in der Ukraine.
Es gibt ja einen linken Anti-Amerikanismus seit langem. Spiegelt sich der wieder oder ist das doch eher auf der rechten Seite, wo die Kritik kommt, eben aus SVP-Näherkreis?
Also es ist wirklich, es gibt das noch, aber es ist doch sehr stark von der rechten Seite besetzt. Also die Kritik, und eben man sieht auch, es gibt wieder mehr Junge, die sich an der SVP orientieren, die Richtung SVP gehen. Und was wirklich sehr auffällig ist und für mich auch noch fast verblüffender ist, wie gerade in der grünen Basis, ich fast eine gewisse Militarisierung stattgefunden hat. Man sieht es ja sehr deutlich auch in Deutschland. Die Grünen sind eigentlich die Einzigen, die sich ganz klar für die Lieferung von schweren Waffen aussprechen, oder? Ausgerechnet die Grünen, die ja sehr eine starke pazifistische Tradition haben. Und auch bei unserer Befragung, die wir da gemacht haben für den Sonntagsblick, ist herausgekommen, dass Waffenlieferungen am ehesten befürwortet werden, ausgerechnet von der grünen Basis, also mehr noch als von der SP und ähnlich wie bei den Grünliberalen. Und das ist doch schon ein bemerkenswerter Wandel, wo man halt merkt, dass sozusagen jetzt eine andere Situation ist, wo sozusagen der klassische Pazifismus nicht mehr so gut funktioniert und wo plötzlich auf der linken, grünen Seite eine positive Haltung gegenüber Waffen und auch gegenüber der NATO beispielsweise vorhanden ist, was man sich früher überhaupt nicht so können ausdenken.
Und ausgerechnet die rechte Seite, die ja eigentlich basiert ist auf Abwehr und Abneigung gegenüber dem Sowjetunion-System und auch dem russischen System, die stehen dem näher. Das sieht man auch in Amerika bei den Republikanern beispielsweise. Wie ist denn das zu erklären?
Ja, das ist halt schon ein grosser Unterschied. Die Sowjetunion ist sozialistisch gewesen und dort hat es zumindest bei einem Teil von der Linken immer eine gewisse Sympathie gehabt, aufgrund vom System. Und was man jetzt auch sieht, ist das ist ja schon länger so, dass das heutige russische System ist, wenn schon, hat es eine Nähe zu faschistischen Positionen, oder? Es ist so die Dominanz vom Stärken, so eine Art Verachten von allem, was vermeintlich schwach ist, auch von der Kleinstadt. Das ist ja noch das Absurdeste, oder? Das geht ausgerechnet die SVP-Basis, die ja sonst immer für die Kleinstaaterei ist, gegen grosse Strukturen, jetzt hier nicht so stark auf die Seite vom Kleinstaat steht wie andere Milieus. Und darum, wie soll ich sagen, und was auch noch wichtig ist, der ganze Teil von dass die russische Propaganda eine sehr starke Art so Dekadenz vom Westen angekriegt hat, so die sogenannte Cancel Culture, Woke Culture, dass das alles eine Art so als Ausdruck von einer Verweichlichung vom Westen wahrgenommen worden ist und entsprechend von der Propaganda so gebraucht worden ist. Und das ist ja sehr dankbar, auch von rechten Milieus, gerade in den USA, aber auch in Kontinentaleuropa aufgenommen worden. Weil man sich da sozusagen geistig auf der gleichen Linie sieht. Und jetzt hat sich das wie geteilt. Der Teil von der Rechten hat sich jetzt auch abgewendet von den Russen. Und ein anderer Teil hat immer noch gewisse Sympathie. Und das hat wirklich mit der ideologischen Nähe zu tun, die natürlich ganz anders ist als zur Zeit.
Also in Russland sind ja freie Medien nicht mehr möglich. Bei uns schon. Bei uns sieht man die Bilder von Butscha, von Irpin. Man sieht die Verbombungen von Mariupol etc. Aber das kommt offenbar bei einem Teil der Bevölkerung nicht an, oder sie nehmen das nicht wahr, oder nehmen das als Propaganda wahr?
Ja, das ist wirklich noch verrückt, oder? Also, gerade die Tatsache der freien Medien führt ja auch dazu, dass man immer auch selbstkritisch ist. Und das ist ein grosser Unterschied jetzt zu dem, wie es in Russland läuft, wo einfach gelogen wird, ohne mit den Wimpern zu zucken, wo mit System gelogen wird und mit so einer Überzeugung, dass eigentlich Leute, die selbstkritisch sind, oder? Die aber offen sind, die immer bereit sind, auch Kritik zu akzeptieren, die Föder anfallen und dann sagen, ja, es gibt da noch andere Stimmen, die sagen, das ist inszeniert worden in Butscha. Und das schafft auch eine gewisse Verunsicherung. Und gerade die, die eine Art eben schon eine Abneigung gegenüber den sogenannten Mainstream-Medien haben, die steigen besonders auf das ein. Die glauben dem besonders. Und das sind natürlich vor allem eher rechte Milieus.
So weiter, Michael Hermann, Politolog. Danke vielmals für deine Einschätzung. Dir alles Gute und ganz schönen Tag, Michael.
Danke ebenfalls. Ciao, Roger.
Und hier haben wir den Radio 1 Hörer, der Marc in der Leitung. Guten Tag, Marc.
Ja, hallo zusammen, das ist der Marc.
Hallo.
Ich habe zwei kleine Feedbacks zu der Sendung, wenn ich das darf sagen. Das eine ist ein Kompliment, das sind wieder sehr gute Fragen und Gesprächspartner ausgewählt vom Roger wahrscheinlich die Fragen. Das andere ist, das Mikrofon vom Roger gefällt mir gar mehr. Das hat bei mir am einen Radio so einen leichten Hall. Das ist letztes Mal oder vorletztes Mal besser gewesen. Meine Meinung zum Thema, also ich bin nicht ganz bei den Jungen, ich bin 51. Und ich finde, der Westen sollte viel stärker eingreifen. Also ich habe keine Angst vor dem Dritten Weltkrieg, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde einfach, weiter zuschauen, zuerst Tschetschenien und dann Syrien und jetzt das in der Ukraine. Ich finde das furchtbar und ich wünsche mir, dass auf die eine oder andere Form die Amerikaner würden Flugverbotszonen einrichten. Und ja, ich frage mich,
wie lange. Das werden sie aber nicht machen. Man hat das jetzt, glaube ich, abgelehnt, weil man das Gefühl hat, das wäre dann wirklich ein Vorwand, obwohl er das eigentlich gar nicht braucht für den Putin, noch weiter einzugreifen.
Aber für den dritten Weltkrieg, ja.
Waffen und schwere Waffen. Und nächste Woche sollen nochmal 800 Millionen Dollar freigegeben werden von Biden. Also man macht einen Stellvertreterkrieg, aber wo man natürlich sehr stark beeinflusst. Aber es ist natürlich eine unglaublich schwierige Zwischenposition, Marx.
Mein Bauchgefühl sagt mir einfach, das darf man nicht tolerieren und da muss man wirklich eingreifen. Und aber gut, eben, es ist die Frage, ob man auf das Bauchgefühl soll hören oder ob man auf den Kopf soll hören, oder?
Danke dir vielmals, alles Gute und einen schönen Tag. Tschüss,
ciao, Marc.
Merci. Danke vielmals für das Telefon 0842 3x01. Jetzt gehen wir zu unserem nächsten Gesprächspartner, ist der Josef Lang, Altnationalrat, Historiker und freier Autor. Guten Tag, Herr Lang.
Grüezi.
Hallo Joe, also du bist ja einer der führenden Köpfe da von der Schweiz ohne Armee, XOA. Hättest du das Gefühl, wir würden uns besser fühlen in der Schweiz, wenn wir heute keine Armee mehr hätten?
Der Krieg betrifft die Schweiz wirtschaftlich unheimlich stark. Die Schweiz hat geholfen, den Putin aufzurüsten und das ist das Hauptthema, das ist die Hauptfrage. Menschlich betrifft die Schweiz auch stark, sehr erfreulich, die Solidarität. Militärisch betrifft das die Schweiz höchstens am Rand, weil in Putin seine Aggression, die richtet sich in einem grossrussisch-chauvinistischen Sinn gegen die Länder, die er findet, die gehören heim in sein Reich.
Ja gut, aber der Olaf Scholz, das ist ein Sozialdemokrat, zusammen mit den Grünen, redet von einer Zeitenwende, massive Aufrüstung in Deutschland. Die Schweizer Linken, auch du, sind noch nicht dort. Das heisst, wir sind auch in dieser Beziehung Rosinenpicker. Wir sagen, wir sind ja dann geschützt von der NATO, die in ganz Europa ist, jetzt aus Ausnahme von Österreich und der Schweiz. Wir müssen selber nichts machen. Joe.
Schau, der Scholz redet von Zeitenwende und führt den grossen Skandal von der Fütterung von der russischen Kriegsmaschine weiter. Wenn der Scholz möchte das, was er heute noch jeden Tag für den Putin an Geld leistet, um das zu kompensieren, müssen der Ukraine ja das ganze Waffenarsenal zur Verfügung stellen. Diskussion in Deutschland auch von den Grünen, auch von der SP, ist absolut verlogen. Wenn die der Ukrainer helfen wollen, stoppen sie sofort die Geldlieferungen für Gas, Öl und so weiter. Das
und
ist
Schweiz?
Wirklichkeit.
Und Schweiz? Wieso
sagst und Schweiz
du das
auch. Ich meine, ich bin ja von Zug fließen dort noch jeden Tag Millionen. Tragen jeden Tag mit Millionen zur täglichen Fütterung von Putin seiner Kriegsmaschine bei. Das ist der grosse Skandal. Man hat diskutiert, statt über die Geldlieferungen, die die Schweiz leistet, die die Schweiz kann stoppen, hat man diskutiert über Waffenlieferungen, die die Schweiz gar nicht darf machen. Das zeigt auch die Absurdität von der Diskussion.
Aber du hast meine Frage nicht beantwortet, ob du das Gefühl hast, die Schweizer würden sich besser fühlen, wenn wir keine Armee mehr hätten, oder? Wie würden wir dann reagieren heute?
Schaut,
weil Schweden und Finnland, die auch neutrale Länder sind, die wollen jetzt der NATO beitreten, sind einfach ein bisschen näher an Russland, haben darum mehr Bedarf, sich abzusichern als die Schweiz, die da zumindest in Europa eingemietet ist und eigentlich geschützt ist von der NATO.
Ja, ob ich mich besser fühle, Schweiz ohne Armee oder nicht, das ist ja nicht die entscheidende Frage. Der Witz ist der, wenn das Anliegen in der Schweiz mehrheitsfähig geworden wäre, dann wäre ganz Europa auch in einer anderen Situation gewesen. Das ist sehr eine abstrakte Frage.
In was für einer Situation? Man hat ja, auch in Deutschland hat man ja da die Armee, die Bundeswehr schleifen lassen etc. und merkt, dass das ein Fehler war.
Ja, aber ich gehöre zu denen, die nie Illusionen gehabt in Putin. Nicht was die Gefährdung von Westeuropa betrifft, aber was die Gefährdung von der Ukraine beispielsweise betrifft. Der Putin hat einen brutalen Krieg geführt gegen Tschetschenien. Wir sind in Zug im Jahr 2000 auf die Strasse. Wir haben in Zug im Jahr 2002 verhindert, dass die Regierung an einer Friedenspreisverleihung für den Putin teilgenommen hat. Die Bürgerlichen, die haben all die Putin-Firmen immer verteidigt und sind darum heute völlig unglaubwürdig mit ihrem Aufrüstungsdiskurs. Der Putin hat vor wenigen Jahren einen unglaublich brutalen Krieg geführt, nicht in Syrien, sondern über Syrien. Die Luftwaffe hat 20'000 Menschen umgebracht. Und die grosse Frage ist, warum hat man das geschluckt, warum hat man das sogar akzeptiert? Der Putin hat das gemacht im Rahmen des sogenannten War on Terror. Und der War on Terror kommt vor allem aus NATO-Kreisen. Man soll all das bedenken, wenn man heute über so Fragen redet. Wir sind Komplizen gewesen, wir nicht, wir Pazifisten.
Gut. Also, aber nochmal, Joe, ja. Du musst ein bisschen Farbe bekennen. Wenn jetzt die Schweiz will, die Armee aufrüsten und vielleicht auch amerikanische F-35 kaufen, und die Schweizer Bevölkerung ist ganz klar, offenbar nach Umfragen, der Meinung, man sollte das machen, wirst du da dagegen ankämpfen?
Ja, klar bin ich gegen Aufrüstung, weil Aufrüstung ist keine Antwort, auch nicht militärisch. Der F-35 sind auch keine Antwort militärisch. Und was die Umfragen betrifft, erstens sind die mal grundsätzlich schon fragwürdig, das haben die Erfahrungen gezeigt, und zweitens sind das Momentaufnahmen. In ein paar Monaten, das haben wir ja schon vor gut 20 Jahren mal erlebt, wie schnell die Stimmung kann kippen. Sie kann auch in die andere Richtung wieder kippen. Vor allem vergessen wir eine Sache nicht. Jeder Franken, den wir ausgeben für Aufrüstung, fehlt dem Klimaschutz. Wir müssen uns entscheiden, Klimaschutz oder Aufrüstung.
Man könnte vielleicht beides machen, aber eine andere Frage. Was meinst denn du, wie das wird weitergehen, der Krieg? Und wenn so Länder wie eben Holland und Schweden und all die, und England und natürlich Amerika vor allem, helfen die Ukraine und wir machen gar nichts, ist die da wohl dabei?
Nein, schlimmer. Die Schweiz finanziert in Putin seinen Krieg mit. Das Wichtigste, was die Schweiz machen kann, ist den Geldfluss stoppen. Und Diskussionen über Waffenlieferungen an die Ukraine, wo schlicht und einfach neutralitätspolitisch ein Tabu ist, so steht es heute auch in der NZZ, ist eine Ablenkung von der wahren Frage. Und die wahre Frage ist, hören wir auf, den Putin seinen Krieg finanzieren?
Ja, aber zum Beispiel im Zug heisst vom entsprechenden Regierungsrat, wir können den Wechselberg nicht einfach lahmlegen im Zug, weil er ist nicht auf der Sanktionsliste der EU.
Der Bundesrat hat Kompetenz, weiterzugehen als die EU. Gerade der Rohstoffhandel, der für die EU halt nicht die gleiche Bedeutung hat, wie was die Schweiz oder erst recht was Zug betrifft, der Bundesrat hat die Kompetenz, weiterzugehen. Er ist nicht gefangen in der EU-Massnahmen. Der Bundesrat kann, wenn er will, die Gas- und Ölfirmen und die Geldlieferungen auch von Oligarchen, kann er stoppen, wenn er will.
Das du ist eine Frage sagen, der Willen. Bundesrat soll weitergehen als die EU, auch in Bezug auf Neutralität.
Die Frage von Sanktionen hat mit Neutralität sehr wenig zu tun. Wenn die Schweiz, das heisst, hat mir Neutralität schon zu, es ist eine Neutralitätsverletzung, materiell, wenn die Schweiz in Putin seine Kriegsmaschine füttert. Jeden Tag, das ist Neutralitätsverletzung. Die Schweiz liefert in Putin in dieser Kriegssituation sicher 10-50-fache vom Geld, das die Ukraine aus der Schweiz überkommt.
Das sind aber Verträge, die gemacht worden sind, die müssen eingehalten werden, oder nicht?
Nein, der Krieg, der Angriffskrieg, der hat auch rechtlich eine völlig neue Situation geschaffen. Und da geht es jetzt um öffentlich-rechtliche Fragen. Und die Schweiz soll da wirklich die Pflicht erfüllen, kein Geld mehr, wo in den Krieg geht.
So wie der Josef Lang, der Joe Lang, Altnationalrat von den Grünen, dir alles Gute und schönen Tag.
Ja, gleichfalls. Ciao, Roger.
Ciao, Joe.
Danke vielmals. 0842 3x01. Unser nächster Geschäftspartner ist der Daniel Bach. Er ist Leiter Stabsbereich Information und Kommunikation, JPD, im Staatssekretariat für Migration. Sem, guten Tag, Herr Bach.
Guten Tag miteinander.
Grüezi, Herr Bach, wie ist die aktuelle Situation? Wie sehen Sie es?
Ja, die aktuelle Situation ist ein bisschen entspannter als auch schon. Wir haben jetzt ein bisschen weniger Geflüchtete aus der Ukraine, die in unsere Bundesasylzentren kommen, aber wir bewegen uns immer noch auf höherem Niveau. Also wir reden immer noch von mehreren hundert Personen, die pro Tag kommen, aber insgesamt doch eine leichte Entspannung bei uns.
Gibt es denn auch Leute, die schon bereits wieder zurückgehen? Weil es gibt Meldungen von der polnisch-ukrainischen Grenze, dass jeden Tag Zehntausende zurückkehren. Ist das aus der Schweizer Fall oder nur aus Polen?
Nein, das ist aus der Schweizer Fall. Also gemäss UNHCR sind es ja, glaube ich, etwa 600'000 Leute, die schon zurückgekehrt sind, wo es ein bisschen ruhiger geworden ist in gewissen Gebieten. Es gibt aus der Schweiz auch Einzelne, wir wissen das, aber es ist jetzt nicht die grosse Welle. Aber es gibt für Einzelpersonen tatsächlich, die zurückgehen, schauen, ob ihre Männer noch leben, ob ihr Haus noch steht. Das gibt es tatsächlich, ja.
Wie viele von diesen Leuten, die kommen oder gekommen sind, sind da in Massenunterkünften, in Turnhallen etc.? Und wie viele sind schon bereits an Orten, wo sie auch mittel- und längerfristig können sein?
Also im Moment sind etwa knapp die Hälfte von allen, die in die Schweiz gekommen sind, sind privat untergebracht. Knapp die Hälfte, gut die Hälfte ist in kantonalen Unterbringungsstrukturen, aber da gibt es natürlich alles Mögliche. Sie sagen jetzt Massenunterkünfte, also da gibt's Zivilschutzanlagen, wenig zum Glück. Es gibt viel einfach sonst Immobilien, es gibt auch Wohnungen, die gemietet werden. Also es ist sehr unterschiedlich, wie die Leute in den Kantonen untergebracht werden.
Und eben die, die so in solchen Zivilschutzanlagen sind, was meint man, wie lange kann man die dort behalten? Was ist da möglich?
So kurz wie möglich. Also Zivilschutzanlagen sind wirklich die Ultima Ratio. Also man versucht das irgendwie zu vermeiden. Das ist wirklich nur im Notfallszenario bringt man die unter. So kurz wie möglich, maximal ein paar Tage. Aber es gibt halt Situationen, wenn eine sehr grosse Zahl kommt aufs Mal, dass man halt das kurz muss machen. Aber es ist auch klar, ist uns klar, ist der Kanton klar, der Gemeinde klar, langfristig ist das keine Lösung.
Ja, eben, aber haben Sie denn Möglichkeiten, damit das eben nicht passiert? Wenn Sie sagen, es ist keine Lösung. Haben Sie denn ja Lösungen?
Also wir weisen die Leute ja sehr schnell den Kanton zu, oder? Und die sind dann zuständig für die Unterbringung von denen Geflüchteten aus der Ukraine. Wir wissen, Kantone sind mit Hochdruck dran, so Unterkünfte zu suchen. Was ich so höre aus den Kantonen, eben, Sie müssten allenfalls dort mal nachfragen, ist das wirklich ein sehr kleiner Teil, wo man muss auf Zivilschutzanlagen ausweichen. Die allermeisten sind in anderen Strukturen untergebracht. Was wir ja machen, ist einfach von uns aus gesehen bis zu 12'000 Plätze sicherzustellen. Das können wir im Moment auch mit Militärturnhallen, die sind oberirdisch, also bis jetzt müssen wir noch, mit mir zumindest, noch keine Zivilschutzanlagen nutzen.
Was glauben Sie, was sind die grössten Probleme, die die Flüchtlinge zurzeit haben? Mit was werden Sie da konfrontiert?
Ja, das, was alle Flüchtlinge haben, sich am neuen Ort zurechtzufinden, oder sie haben Behördenkontakt, sie müssen auf Sozialamt, damit sie Sozialhilfe bekommen. Sie können Sprache zum Teil wirklich noch nicht, sie können auch nicht alle können Englisch, sie müssen jetzt möglichst schnell Deutsch lernen. Dann gibt es sicher auch in diesen Gastfamilien gibt's eine oder andere Diskussion, oder? Man ist wahnsinnig euphorisch am Anfang, aber mit der Zeit merkt man, das Zusammenleben, so wie früher in der WG, ist auch nicht immer so einfach. Es sind so viele kleine Probleme auf verschiedenen Ebenen, aber ich glaube, es sind alle dran, da möglichst gute Lösungen zu finden.
Und wie sind Sie da zum Beispiel in Kontakt mit ausländischen Institutionen wie Ihre, wenn Sie im Vergleich schauen, wie ist in Frankreich, wie ist in Deutschland, wie stehen wir da in der Schweiz?
Ja, wir versuchen natürlich schon mit dieser Diaspora Kontakt zu haben. Also einerseits mit der Botschaft, mit der ukrainischen arbeiten wir relativ eng zusammen. Und wir haben auch so etablierte Kanäle, so in die ukrainische Diaspora. Wir arbeiten auch mit Diaspora TV zusammen. Das ist ein Fernsehsender, der sich wirklich an die Leute richtet. Es ist nicht ganz einfach. Es ist auch nicht eine riesige Diaspora. Es sind 11'000 Leute aus der Ukraine, die in der Schweiz leben. Sehr viel mehr jetzt sind bei Schweizer Gastfamilien untergebracht. Und dort ist der Kontakt, ist dann anders, oder versuchen wir eben die Medien vor allem zu machen und natürlich im Direktkontakt.
Also unterm Strich haben Sie das Gefühl, es läuft bestmöglich den Umständen entsprechend, wenn ich das kann zusammenfassen kann.
Ja, wir leben nicht in einer perfekten Welt. Es gibt sicher ein Knarzt und Harz an diversen Orten, aber ich glaube, insgesamt machen wir nicht so einen schlechten Job. Also bis heute hat niemand auf der Strasse übernachten müssen, niemand im Bahnhof müssen übernachten. Man kommt bei uns den Schutzstatus meistens nach 2 bis 3 Wochen über. In Deutschland geht es 6 Monate. Also ich glaube, die Schweiz macht da insgesamt, glaube ich, einen guten Job. Aber es ist klar, wenn man mit der Lupe her schaut, dann gibt es natürlich da und dort immer Fragen, die man muss klären.
Soweit Daniel Bach, Leiter Stabsbereich Information und Kommunikation im EJPD, Staatssekretariat für Migration. Ihnen alles Gute, danke vielmals für Ihre Arbeit und weiterhin viel Success, viel Erfolg.
Vielen Dank, auf Wiedersehen.
Danke vielmals, Daniel Bach. Gehen wir weiter zum Radio 1 Hörer, Felix. Da haben wir den Felix.
Hoi
Felix.
Ich bin 19 und vorher hat der Hermann ja etwas gemeint zu den Jungen. Das sage ich so ein Rechtsdeutsch gern. Das habe ich also jetzt wirklich noch nie gehört. Also die links waren, sind, die meisten sind links. Eher, und das wird auch so bleiben. Ich komme nicht daraus, die sozialen Medien sind ja keine zuverlässige Infodings, aber wegen dem sind wir sicher nicht auf irgendwelche Putin-Propaganda reingefallen. Also das habe ich jetzt ein bisschen grob überrissen gefunden.
Also er bezieht sich natürlich auf die Umfrage, die bei der Interpretation, er hat er selber gesagt, sagen nicht so ganz klar, dass 30% von den Jungen deine Altersklasse, dass die Verständnis haben für den Putin. Wie erklärst du dir das, Felix?
Ja, Verständnis heißt ja nicht unterstützen, Verständnis. Also,
Er ist ein Massenmörder, er greift das Land an, er mordet Zivilisten, macht Massaker. Wenn man für das Verständnis hat, dann toleriert man es natürlich.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass jetzt 30% das Verständnis in dem Sinn, wie du und ich das meinen, aufbringen. Also ich kenne, also dann wohnen die, ich weiß nicht wo, irgendwo im Bergdorf, aber das habe ich noch keinen gesehen. Einfach, um da die Lage ein bisschen beruhigen.
Okay, danke vielmals, Felix. Danke für das Telefon und alles Gute, schönen Tag. Tschüss,
ciao. Der Felix ist das. Wir sind gerade wieder zurück mit einer weiteren Gesprächspartnerin.
Radio 1 Talk Radio. Diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Unsere nächste Gesprächspartnerin ist Gabi Söllerschi. Sie ist Generalsekretärin vom SODK. Guten Tag.
Guten Tag.
Gabi, Sali, du bist ja, wir haben es vorhin gehört von Daniel Bach. Er ist auf der nationalen Ebene tätig. Deine Organisationen sind vor allem kantonal tätig. Was sind die grössten Probleme, die ihr jetzt habt mit dieser Migrationswelle, Gabi?
Guten Tag, Roger. Die grösste Herausforderung ist natürlich einfach die schiere Zahl, oder? Wenn man sich die vor Augen führt, es sind fast 44'000 Personen, die das Jahr in den Asylbereich eingetreten sind. Jetzt schon, wir sind noch nicht Ende April und es sind mehr als im absoluten Rekordjahr 2015. Davon sind 37'500 Ukrainerinnen und Ukrainer, die eben den Schutzstatus überkommen. Nicht alle haben schon bekommen. Und die müssen untergebracht werden, das ist eine Herausforderung. Also die Plätze finden, Kantone müssen die längerfristig unterbringen, oder? Manchmal verteilen sie zum Teil auf Gemeinden, es gibt kantonale Unterkünfte, kommunale Unterkünfte. Und dann geht es natürlich nicht nur darum, diesen Menschen ein Dach über dem Kopf und einen gewissen Schutz zu bieten, sondern auch die Existenz sichern über die Sozialhilfe, die Kinder in die Schule und für das auch Betreuung, oder? Gewisse brauchen medizinische Versorgung. Also es geht eigentlich darum, diesen Leuten das zu bieten, was sie brauchen, um sich da einleben zu
können. Gut, also das ist ja aber eine spezielle Migrationswelle, es sind ja vor allem Frauen und Kinder. Andere Wellen sind ja vor allem junge Männer gewesen. Macht es das einfacher oder schwieriger für euch?
Das ist eine gute Frage, das kann ich so nicht beantworten. Grundsätzlich kann man sagen, die Herausforderungen sind unterschiedlich. Wenn Frauen mit Kindern kommen, dann muss man Kinderbetreuung vorsehen, wenn die Frauen arbeiten sollten. Und viele von diesen Frauen, das hat man ja lesen, die wollen eben arbeiten. Die sind auch gut ausgebildet. Die wollen da einen Eintritt finden in die Arbeitswelt. Aber für das muss Kinderbetreuung geregelt sein. Und man weiss natürlich, dass Kinderbetreuung in der Schweiz ja jetzt nicht ähnlich gut ausgebaut oder gleich gut ausgebaut ist wie in Nachbarländern, wie zum Beispiel Frankreich oder Deutschland, oder? Also wir haben dort zum Teil immer noch in Regionen ein Manko an Plätzen. Also das ist sicher eine spezifische Herausforderung, und die Herausforderung ist natürlich auch die Grosszahl von Kindern, die jetzt eingeschult werden müssen, von Auffangklassen, die man muss machen, die Kinder müssen Deutsch lernen, man muss, also SAP bietet auch gerade für die Schule eine grosse Herausforderung.
Eben, du sagst, grosse Probleme, und wie sind die Lösungen? Sind die so, dass man das Gefühl hat, es ist gut? Oder eben, wenn man sagt, die wollen in den Arbeitsprozess eintreten, wie viele von denen haben überhaupt schon die Möglichkeit gehabt und haben Stellen gefunden?
Ah, das sind noch wenig. Aber das sind noch wirklich wenig. Die sind noch unter 100, wo ich jetzt weiss, dass eine Arbeitsbewilligung haben bereits. Oder sie müssen ja gleich eine Bewilligung haben. Sie können gerade arbeiten, sobald sie da sind. Jetzt, warum arbeiten sie nicht vom ersten Tag an? Das ist eben darum, weil sie sich zuerst einmal stabilisieren müssen. Die Leute sind ja zum Teil auch aus schwierigen Verhältnissen gekommen. Zum Teil sind sie auch traumatisiert, brauchen auch gewisse Zeit von der Beruhigung, von der Stabilisation. Nachher müssen sie natürlich in der Regel ein bisschen Deutsch muss man können oder ein bisschen Französisch, wenn man in der Schweiz arbeiten will. Es sind jetzt nicht alles IT-Spezialisten, die jetzt gerade auf Englisch können irgendwo eintreten und die ganze Berufswelt funktioniert auf Englisch, sondern wenn man jetzt denkt, zum Beispiel an Berufe in der Pflege, wo man viele Leute sucht, dort muss man doch ein bisschen die Landessprache können. Also müssen sie zuerst einen Sprachkurs machen, und eben die Kinderbetreuung muss klargestellt, also muss sichergestellt sein.
Wie zufrieden bist du jetzt, wie es bis jetzt gehandhabt worden ist, angesichts dieser Probleme, die du da jetzt geschildert hast, auf einer Skala von 1 bis 10? Wie gut sind wir da unterwegs bei euch oder ihr bei den Kantonen?
Roger, du weißt, dass Staatsangestellte ganz ungern solche Skala-Fragen beantworten.
Aber darum fragen sie ja.
Genau, ich würde sagen 8. Und 8 bedeutet für mich, wir haben gewisse Abläufe, die am Anfang noch ein bisschen hart sind gelaufen sind. Es gibt gewisse Missverständnisse in den Übergängen. Es gibt gewisse Schnittstellen, die wir zuerst haben ausprobieren müssen. Du musst ja sehen, wir haben noch keine Erfahrung mit dem Schutzstatus S. Es ist das erste Mal, dass der angewendet wird. Und es sind unglaublich viele Leute gekommen in kürzester Zeit. Da gibt es gewisse eben Schnittstellenproblematik etc. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, hast du je gehört, dass irgendeine Familie die Nacht draussen schlafen musste, weil die Zentren zu gewesen wären, weil sie keinen Unterschlupf mehr gefunden hat? Nein, alle können untergebracht werden. Alle werden nach bestem Wissen und Gewissen betreut, begleitet. Eben, man schaut, dass sie möglichst schnell auch die Existenz gesichert bekommen. Sobald sie den Schutzstatus S haben, können sie Sozialhilfe beantragen. Wir haben jetzt den Behörden ein Schreiben rausgegeben, zusammen mit dem Gemeindeverband. Sie sollen das pragmatisch prüfen, oder, damit das Geld schnell ausgezahlt werden kann. Also ich finde, im Vergleich, oder man hat jetzt viel gehört, ja, Behörden sind überfordert und das Geld käme nicht genug schnell und die Gastfamilien kommen keine Unterstützung über und so. Es gibt, ich will das nicht negieren, es gibt immer in so einer Situation gewisse Schwierigkeiten. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, in der Schweiz funktionieren die Ämter schon noch recht gut, und am Schluss schauen wir wirklich, dass jedem geholfen werden kann.
Soweit Gabi Schöleschi, sie ist Generalsekretärin von SODK. Danke vielmals für die Information und dir alles Gute, Gabi.
Danke vielmals, Roger. Merci.
Dann gehen wir weiter zu der Miriam Behrens. Sie ist Direktorin von Schweizerischer Flüchtlingshilfe. Guten Tag.
Grüezi, Frau Behrens.
Guten Tag.
Wir haben schon ein-, zweimal miteinander können reden. Jetzt haben wir es gehört von Bundesebene, von Kantonalebene. Sie sind Schweizer Flüchtlingshilfe. Wie beurteilen Sie aus Ihrer Perspektive die Situation?
Ja, ich würde sagen, unter den Umständen eigentlich sehr gut. Und die Umstände sind natürlich an sich eine grosse Herausforderung. Das heisst, wir haben erstens mal ein riesiges Zahlengerüst von Leuten, die in kurzer Zeit kommen. Wir haben zweitens einen neuen Schutzstatus, der noch nie getestet wurde und wo die Abläufe ein bisschen anders sind als im regulären Verfahren. Und wir haben drittens die Hälfte quasi von den Leuten, die in Gastfamilien privat untergebracht sind. Auch das ist eine vollkommen neue Situation. Und dass das alles dann zwischendurch ein bisschen ruckelt, bis sich die Prozesse eingespielt haben, dass es teilweise Verzögerungen gibt, ich denke, das gehört dazu. Wir sind ein anspruchsvolles Land, wo alles halt, wo man auch schon, wenn der Zug 3 Minuten zu spät ist, reklamiert. Aber unter den gegebenen Umständen, finde ich, läuft es sehr gut.
Und die Solidarität, die man am Anfang sehr stark gespürt hat, ist die immer noch vorhanden oder hat die sich ein bisschen abgeschwächt, Frau Behrens?
Nein, ich habe nicht den Eindruck, dass sie sich abgeschwächt hat, aber sie ist nicht mehr so laut hörbar. Oder? Wir sehen das bei den Gastfamilien. Oder? Wir haben 30'000 Gastfamilien auf unserer Datenbank. Wir haben erst ein paar Tausend können mit Geflüchteten zusammenbringen, oder? Es wäre mehr da und die warten, die sind so wie in einer Warteschlaufe und es gibt auch andere Personen, die gerne helfen würden mit Hilfsgütern oder weil sie übersetzen können oder weil sie bei der Kinderbetreuung helfen könnten oder so Sachen machen und die muss man einfach aktivieren, oder? Man muss die zusammentrommeln. Ich habe jetzt auch schon von Gemeinden gehört, die das machen. Wir begrüßen das unglaublich, oder? Dass es in der Gemeinde halt zum Beispiel einen Anlass gibt, wo man die Kirchengemeinde einladet und alle Helfer und Helferinnen einladet und die Geflüchteten einladet und sagt, hey, wir wollen uns mal aufstellen und schauen, wer ist denn alles da, wo helfen könnte und wo ein Angebot hat und wie wollen wir das koordinieren. Und ich glaube, wenn man so etwas macht, dann kommen die Leute, oder? Aber sie wissen nicht von allein, wie sie sich einbringen sollen, weil sie zu weit weg
sind. Man hat das schon hören können. Frau Behrens, von Problemen, die es gibt, auf der Seite der Gastfamilien, wo die Erwartungen nicht ganz erfüllt worden sind oder ja, falsche Erwartungen gehabt, aber ja, auch von Flüchtlingen. Wie oft sind Sie auf solche Fälle gestossen bisher?
Ja, die Fälle die kommen vor, oder? Wir haben in der Syrien-Krise haben wir das Gastfamilienprojekt lanciert. Jetzt sind wir zwischen 3-5% der Fälle haben wir noch umplatzieren müssen, weil es nicht funktioniert hat. Jetzt sind wir sicher doppelt so hoch im Moment, weil wir nicht mehr alle im Voraus besuchen können. Das macht natürlich einen Unterschied, dass man nicht im Voraus besuchen kann und die Erwartungshaltungen mit der Gastfamilie klären kann. Wir sind dran, das zu verbessern. Wir schauen, dass wir die wirklich ausführlich mit einem Telefongespräch abholen. Vor allem das Erwartungsmanagement ist wirklich ganz wichtig. Aber nachher ist es auch so, dass zum Teil die Informationen noch nicht ganz vorhanden sind. Das heisst, es gibt auch Gastfamilien, die leicht überfordert sind mit den vielen Behörden. Und wir dann auch, wir probieren das zusammenzustellen in dieser Gemeinde. Wer ist der Ansprechpartner? Wo ist die Hotline? Wo können sich die Gastfamilien anwenden? Aber das steht halt noch nicht überall. Und in dieser Phase, bis das richtig aufgestellt ist, sind sie ein bisschen allein gelassen.
Ihnen viel Erfolg und weiterhin viel Mut, dass Sie das weitermachen. Das ist eine wichtige Arbeit, die Sie da leisten. Das ist Miriam Behrens, Direktorin von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Ihnen alles Gute und ganz einen schönen Tag, Frau Behrens.
Dankeschön. Wiederhören.
Ja. Ja.
Dann gehen wir weiter zum Nicolas Maillancourt. Er ist Experte für Cybercrime. Guten Tag.
Guten Tag.
Grüezi, Herr Maillancourt. Wir haben schon mal miteinander geredet. Sie haben da sehr interessante Sachen gesagt, was sich da in der Hacker-Szene in der Ukraine und in Russland tut oder nicht tut. Wie ist die aktuelle Situation? Wie sehen Sie es?
Die Entwicklung hat sich weitergeführt. Vielleicht ein Ereignis, das man hat müssen anschauen, ist am 8. April passiert. Und zwar um 10 ab 4 bis um 20 ab 4 hat mutmaßlich die russische Armee Industrieanlagen angegriffen in der Ukraine und für tatsächlich 10 Minuten Strom abgeschaltet und nachher infolge von dem ihre Spuren verwischt. Ich gehe davon aus, oder wir gehen davon aus, dass das Tests sind für breitflächigere Angriffe oder Unterstützungen für die Störung von industriellen Kontrollsystemen, also Wasser, Strom und Versorgungssystem.
Aber passiert ist das bis jetzt noch nicht?
Doch, am 8. April.
Ah, eben, 10 Minuten lang. Weil die Amerikaner sagen ja, dass die das eben nicht machen, weil wenn sie es machen, dann kommt man ihnen auf die Spur und merkt, mit welchen Methoden sie vorgehen. Hat man das in diesen 10 Minuten auch können machen?
Grossmehrheitlich, ja. Die 10 Minuten haben gelangt, für herauszufinden, dass die Basis von diesem Angriff bekannt ist. Und der ist schon 2016 gebraucht worden oder 2014 gebraucht worden. Das heisst Industreuer. Und jetzt gibt es eigentlich eine neue Version, die heisst Industreuer 2. Und es hat eigentlich eben schon gelangt, für die Wirkungsweise zu studieren. Und das eben, um einen mutmaßlichen Akteur zuzuordnen, also Attribution, mögliche Attribution zu machen.
Und kann man sich dann besser wehren, wenn man das gemacht hat, wenn es wieder passiert?
Man lernt sehr, sehr viel. Man kann sich besser wehren, man kann sich besser vorbereiten. Man muss es aber auch machen. Das kommt nicht gratis. Da muss man wirklich aktiv seine Verteidigung verbessern. Was ich denke, was sehr wichtig ist für die Weltgemeinschaft, wir in der Schweiz und der Rest von Europa und der Rest der Welt brauchen vergleichbare Industrieanlagen. Und man sollte wirklich die Learnings aus diesem Fall rausziehen.
Mhm. Gibt es denn einen Gegenangriff aus der Ukraine auf russische Institutionen?
Einiges. Also die IT-Army und Anonymous sind nach wie vor sehr aktiv auf dem ganzen Spektrum. Sag jetzt mal von kleinen Scharmützeln und Störungen bis jetzt auch immer wieder auch erfolgreiche Durchdringen in Staatsmedien in Russland selber.
Mhm. Wen schätzen Sie jetzt besser und stärker ein, also die russische Seite in Sachen Hacking oder die ukrainische?
Die gehören beide zu der Weltelite. Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich denke, Russland, Ukraine, aber auch China und Amerika sind weltführend, sind Weltspitze. Das ist schwierig zu sagen. Manchmal hat hier jemand die Nase vor, manchmal hat dort jemand die Nase vor. Das ist etwa gleich gut.
Was erwartet Sie jetzt in der nächsten Zeit? Weil jetzt haben wir ja die grosse Offensive der Russen im Donbass. Soll so eine Art eine Entscheidungsschlacht oder Vorentscheidungsschlacht werden? Glauben Sie, dass das dann eben auch zu diesen grösseren Hackerangriffen oder könnte kommen, um die ukrainische Infrastruktur lahmzulegen?
Ich kann mir vorstellen, dass solche Elemente flankierend gebraucht werden von der russischen Seite. Ich denke aber letztendlich, der Einsatz vom Cyber ordnet sich letztendlich der militärischen Strategie unter. Und dort sieht es ganz anders aus. Und der hat das vorhin auch schon richtig gesagt. Wir gehen davon aus, dass Russland nicht seine volle Feuerkraft insofern einsetzt, weil sie sonst international eskalieren werden. Und deswegen sind sie auch so zurückhaltend. Ich glaube, es wird nach wie vor länger so Bestand bleiben, bis sich dann letztendlich die militärische Ziel oder die militärische Lage wird verändern.
Soweit Nicola Meingott mit Informationen über Cyber, Cyber-Experte. Ihnen alles Gute und einen schönen Tag. Danke vielmals,
Herr Meingott.
Und so weit unser Talkradio von heute, Roger.
Genau, wir haben wunderbare und spannende und schon auch faszinierende Informationen bekommen von Michael Olschanski, ETA Militärhistoriker, Albert A. Steuel, ebenfalls Militärexperte, Kurt Pelda, der ja lange Zeit in der Ukraine war als Kriegsreporter, Marina Weissmann, deutsche Politikerin von den Grünen mit Wurzeln in der Ukraine, der Ulrich Schmid, er ist Osteuropa-Experte, Michael Herrmann, Politologe, Jo Lang, Politiker von den Grünen in der Schweiz aus dem Kanton Zug, der Daniel Bach vom Bund in Sachen Migration tätig, Gabi Schöllischi von den Kantonen und Miriam Behrens von der Flüchtlingshilfe und am Schluss noch der Nikola Meyer-Gor, er ist Cyber-Experte. Dazu haben wir noch Zeit für zwei Hörerinnen und Hörer, weil wir so wahnsinnig gute und spannende Experten haben, der Mark und der Felix. Ich glaube, wieder eine außergewöhnliche Sendung. Wir sind in einer außergewöhnlichen Situation und haben unglaublich viel erfahren, Mark, heute.
Und wer die Sendung vor allem verpasst hat, der kann die jederzeit nachhören. Es wird auch rege gemacht. Die gibt es als Podcast bei uns auf radio1.ch. Danke vielmals für euer Interesse. Weiter geht's um 12 Uhr mit den News.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.